Ah, oh, wirklich herrlich, oder die Leona? Oh.
Ist die gut? Wahnsinn. Ich lese hier gerade, Marc-André ter Stegen, neuer Comeback hat er jetzt nicht verdient. Das ist also wirklich, das wäre ja wohl
Nee.
ein Witz jetzt.
Ich hoffe, dass Marc-André ter Stegen nicht allzu krass verletzt ist. Er musste ja mit dem Rollstuhl sogar rausgefahren werden.
Ja.
Aber das ist La Liga, das machen wir nach dem Dritte Liga-Podcast.
Hier ist
Genau.
Leona.
Eieiei! El Magenta Sport, La Liga-Podcast. Ja. Wieso ist Tobi keine Leona? Was ist da los?
Also, ich probiere gleich mal am Ende noch.
Die schmeckt hervorragend.
Wenn ich jetzt vor dem Reden esse, dann hast du es die ganze Zeit so in den Zähnen und dann.
Was meinst du am Ende der Leona?
Am Ende der Leona esse ich noch ein Stück
Weil die hat ja zwei
Käsekuchen.
Enden. Heute kein Streuselkuchen, sondern Leona aus dem Saarland.
Streusel-Leona.
Leona Balkhausen.
Gerade angegrillt, bei Regenwetter hier kurz vor 10. Aber ich sag mal so, das ist wie Weißwurstfrühstück oder passt ja gerade zur Oktoberfestzeit. Man könnte eigentlich morgens schöne Leona.
Jetzt ein Stubi,
Karlsberg,
ne?
Genau, richtig, das fehlt noch.
Boah, auf Dauer musst du dann mal mit deinem Arzt sprechen, aber so einmal in der Woche kann man das, glaube ich,
Ich kann
machen.
mir vorstellen, montags morgens, wenn Yannick um 10 Uhr die erste Kiste dahinstellt,
Also,
im Recherchekeller.
ich glaube, das letzte Mal, dass ich als erstes auf Morgen so ein Stück Fleischwurst gegessen habe, ist lange her. Aber
Nach der Abi-Feier.
doch, ist lecker. Muss
Tobi,
schon
wann hast du
sagen.
das letzte Mal morgens um 10 Bier getrunken?
Karneval,
Das ist
oder?
nicht so lange her. Ja, Karneval kommt hin.
Jo, am Wochenende habt ihr doch Schulfest gehabt, ne? Warst du wahrscheinlich auch
Ja, das hat er da noch nicht angefangen. Schützenfest auch mal gerne morgens schon.
Ah ja, stimmt.
Unser
Magenta-Kollege Konstantin Klostermann hat gezapft, oder ist das
Der
richtig? Oder?
Bürgermeister hat
Ja,
gezapft,
der Bürgermeister
höchstpersönlich.
Und dem
hat
Tau hat
gezapft.
den Schlauch gehalten.
Ist das so?
Ja, er hat ein Feuerwehrauto organisiert für die Kinder. Stefan Fuckert, Kommentator bei Magenta Sport, der kennt sie alle.
Hat bei Rai Uno unter dem Pseudonym oder dem Synonym Stefano Pavone kommentiert.
Ja, unser italienischer Kollege. Aber man sieht, neben und bei Tobi Schäfer wohnen alle. Sowohl Trainer als auch Magenta, Mitarbeiter, Freunde,
Ja.
Kollegen, alle wohnen bei dir.
Wisst ihr, wer auch gezapft hat?
Olaf Janssen.
Marcel Daum. Der Sohn von Christoph und Co-Trainer in Leverkusen. Denn der wohnt auch bei mir um die Ecke.
Es ist Wahnsinn.
Man muss sich das so vorstellen. Also da, wo Tobi Schäfer wohnt, nur Panzerglas, bewachte Eingänge, es ist Wahnsinn da,
Ja,
ne?
das ist ganz
Das
toll.
neue Nobelviertel.
Goldene Wasserhähne.
Insofern schön, dass du auch mal hier bist, bei den Normalos
Dass du nochmal
sozusagen.
nach Lindenthal absteigst.
Bei den Leuten, die im Borchardt waren am Wochenende. Ne?
Ja, das war ja geheim. Nee.
Ach
Ja,
so.
doch, da war ich. Ich war zum ersten Mal im Borchardt. Super Wiener Schnitzel, muss ich sagen. Aber ansonsten ist es kein Laden, wo man oft hingehen
Aber es
kann.
ist
Weil es
jetzt,
keine
jetzt,
Leona gibt.
Ja. Aber nachdem du das Turmspringen gemacht hast, ist es jetzt ja eigentlich nur noch ein Schritt auf die Couch, ne?
Es ist ein Schritt auf die Couch. Die Frage ist auch, welche Couch, ne? Aber
Genau, die meinte ich.
Ah, herrlich. Wir sind bereit. Das wird die beste Folge aller Zeiten.
Wollen wir über Fußball reden?
Gerne.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4 zu 3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist Folge 49 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir sitzen live in den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Es wurde schon Leona gegrillt, die werden wir jetzt verzehren. Also wundert euch nicht über das ein oder andere Schmatzen der Beteiligten, die ich jetzt vorstelle. Und wir fangen heute an mit dem, der am Samstag das große TV-Total-Turmspringen kommentiert hat. Live vom Beckenrand der Gesellschaft. Unser Speedo Gonzales, unser Bardemeister Christian Straßburger.
Hallo, servus.
Dann kommen wir zu dem, der stand nicht nur auf dem Zehner in Ulm, der sagt auch bei keinem Dreier, nee, das ist nichts für mich. Der Mann mit der chlorreichen Vergangenheit, unsere Freistilfigur, Thomas Wagner. Und dann haben wir noch den wirklichen Bademeister von 4 zu 3, ist durch nichts zu verkraulen. Bakic, der Rettungsschwimmer von Malibu, der Podcast hier ist sein Sprungbrett. Hier ist Yannick Bakic.
Wunderschönen guten Morgen.
Ich heiße Tobi Schäfer, heiße euch sehr herzlich willkommen zu dieser illustren Runde.
49. Folge, Freunde.
Nur noch eine bis zur großen Party.
Bis zur großen Gala, 4 zu 3 Gala.
Gibt es da Champagner nächste Woche?
Geladene Gäste, wirklich. Der rote Teppich, alle sind da.
Ja, da kannst du nächste Woche lang oder musst du auch weg?
Ich muss auch weg, aber ich werde fliegen. Also ich werde da auf jeden Fall angetrunken in den Flieger steigen.
Egal, ob wir trinken oder nicht.
um das rumzumachen, nochmal zu Leona. Also herzlichen Dank nochmal an Dennis. Der hat uns die Leona aus dem Saarland geschickt. Also es ist eine original saarländische Leona.
Das
aus Dillingen-Pachten. Übrigens aus dem Ort, wo auch Luca Kerber herkommt. Und ich habe mir sagen lassen, der Vater ist Stammkunde. Und die Leona hat es auch schon nach Heidenheim geschafft, auf den kleinen Balkon von Luca Kerber, wo sie auch schon gegrillt wurde.
Boah, Wahnsinn, was? Das sind Facts. Da müsste eigentlich jeder Kommentator mitschreiben, wenn er das nächste Mal Heidenheim kommentiert. Das sind ja Dinge.
Wenn du alleine eine Ablaufbesprechung machst oder wenn die Planung ist, wenn Yannicks Stimme aus der WhatsApp ertönt, sollen wir mal über die Sendung sprechen, dann liegt da einen Teppich für dich hin. Das ist Wahnsinn.
Teppich aus Wurst. Was war denn noch?
Ja, fangen wir doch mal an mit der Entlassung, ne, oder?
Nein, wenn wir jetzt sportlich über die dritte Liga sprechen, dann fangen wir an mit dem Sieg der Münchner Löwen in Bielefeld, weil das 1:0 ja nicht irgendein Tor war, sondern ein, sagen wir mal, ziemlich sensationelles.
Ja, und das könnte das Tor des Jahres werden. Das gibt es doch nicht. Der haut ihn rein aus der eigenen Hälfte. 60, 65, 70 Meter. Tore Jakobsen schießt das Tor des Jahres. Eieiei.
In dem Moment habe ich einmal kurz hochgeluschert. Habe gesehen, dass er ein bisschen weit draußen steht, aber eigentlich kann ich gar nicht so weit schießen. Das war
der glatte Wahnsinn. Ein historischer Lucky Punch in Bielefeld.
Tore Jakobsen also mit einem wahrscheinlichen Tor des Monats. Wir wissen es natürlich noch nicht genau. Und vor allem rettet er seinem Trainer jetzt erstmal den Job.
Und erstmal Credits an Markus Höhner. Tore des Jahres ist natürlich, oder?
Ja.
Das musste erstmal sofort.
Stark. Das ist schon stark.
Ja.
Ich hatte dann noch am Abend so gedacht, so 60 aus 60. Also 60 aus 60 Metern, das war auch nicht schlecht. Du hast es richtig gesagt, Tobi. Das Tor war so das einzige Highlight an diesem Tag für die Löwen. Ich glaube schon, dass dieses Tor auch sehr viel überdeckt, was bei den Löwen
übrigens
passiert.
Übrigens, ich möchte jetzt gar nicht, das Tor ist sensationell, alles drumherum super. Aber ganz ehrlich, tut mir leid, dass ich es sagen muss, ich finde, der ist nicht unhaltbar.
Findest du?
Ja, was macht der? Der hat das Ding doch eigentlich schon, also...
Er spekuliert einmal, ne?
Ja.
Und geht dann vor und wieder zurück.
Ja.
Das ist wahrscheinlich die Sekunde zu
viel. Und ich glaube, beim Rückwärtslaufen, wenn er durchzieht, vielleicht denkt er irgendwie, dass er gegen den Pfosten knallt oder sowas. Also
wir haben nach dem Spiel auch Mitch Kniat gefragt. Er meinte, es ist unhaltbar, das passiert. Und er möchte, dass der Torwart so weit vorne steht und dann...
Ja, natürlich soll der so weit vorne stehen. Aber ich finde, er ist nicht unhaltbar.
Gut. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Tor.
Ja, gut, da gibt es ja keine zwei Meinungen drüber.
Ja, also... Übrigens auch sicherlich Kandidat für Tor des Monats. Wir haben ja aktuell drei Drittligisten, die ein Tor des Monats stellen oder in der Wahl sind.
Und das seitdem du bei der Sportschau arbeitest.
Wahnsinn.
Ne?
Notnagel, Ott und Lex Zeiger-Lobinger. Und was mir aufgefallen ist, Weitschusstore ist ja mittlerweile die Saison der Weitschusstore. Wir hatten ja Cigerci gegen Dresden, wir hatten Notnagel und jetzt Tore Jakobsen. Könnte man ja eigentlich mal so eine Linie legen, so wer hat den längsten?
Wobei ist das eigentlich, wenn ich das jetzt, natürlich ist das ein Weitschuss, das ist ja eigentlich, das, wenn du 60 Meter wegschießt, aber da geht es ja eher eigentlich um die, das ist ja eher so die technische Sache, triffst du ein Tor aus der Entfernung, ne? Also ein
Genauigkeit. Weitschuss,
Genauigkeit, das was wir ja sonst haben, diese Dinger, die dann in den Winkel gehen, das ist ja ein richtiger Strahl, hier geht es ja einfach darum, kannst du das ausnutzen, wo der steht, ne?
Ja, vor allem hat er ja nicht den Boden berührt vorher, der ist ja direkt ins Tor geflogen, das ist ja die Schwierigkeit an der ganzen Nummer. Ja.
Aber was machen wir denn jetzt mit den Löwen? Hat sich Jannikis damit nur Zeit verschafft oder war das der Brustlöser, wie man so schön sagt?
Also ich war ja vor Ort und muss sagen, also vor dem Spiel war es eigentlich schon fast klar, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann nach dem Spiel weg ist, ist schon relativ groß, weil gefühlt hat da niemand den Löwen was zugetraut bei der Arminia, die war ja auch vorher ungeschlagen. Dann haben sie es in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht, Bielefeld kam gut rein, die Löwen haben sich reingekämpft, hatten dann auch ein, zwei Torchancen. Also von der kämpferischen Einstellung her absolut top. Zweite Hälfte hat man dann schon gemerkt, dass sie sich auf den Punkt so konzentriert haben. Es gab überhaupt keine Torchance mehr. Bielefeld hat gedrückt, wurde aber nicht so richtig zwingend. Und dann kam eben Jakobsen. Und wie das dann so ist im Fußball, dieser eine Schuss oder dieser eine Moment, Jannikis hat es ja auch selber gesagt, das ist ja anscheinend irgendwie Karma jetzt, dass genau so ein Tor ihn jetzt zumindest erst einmal rettet bis zum Dienstag. Jetzt spielen sie am... Oder Mittwoch, ich weiß
Mittwoch,
gar nicht,
ja.
Mittwoch, die spielen Mittwoch gegen
Hannover
2, da kannst du, das ist ein Muss-Spiel, das musst du jetzt gewinnen, ganz klar. Und dann bist du schon wieder ein bisschen fester im Sattel, das ist schon kurios.
Das sind ja die Dinge, die die Löwen ja eben nicht mehr gezogen haben in den letzten Monaten, ne? Diese Muss-Spiele, vor allen Dingen dann zu Hause, wo du gegen Hannover dann auch das Spiel machen musst, gegen Bielefeld auf der Alm zu gewinnen, oder in der Schiko-Arena, das ist natürlich aller Ehren wert, da 3 Punkte der Erste zu sein, der die in diese Saison schlägt, alles klar, aber jetzt... zeigt sich ja, was war das jetzt, Glück oder war das so der Beginn der Wende?
Ja? Ich finde, es geht ja eh immer mehr so die Tendenz dazu in Liga 3, aber auch Liga 2, wenn man die verfolgt. Man denkt ja manchmal so ein Spiel. Boah, jetzt ist der Knoten aufgegangen. Am Ende von der Saison werden wir sagen, das war der Start in eine gute. Da wäre ich sehr vorsichtig. Ich habe so das Gefühl, so einzelne Spiele und Erweckungserlebnisse, die sind gar nicht mehr so viel wert wie früher, weil wirklich jedes einzelne Spiel, das nimmst du jetzt vielleicht mit, dieses Erlebnis von der Alm, bis zum Anpfiff gegen Hannover 2. Und wenn nach 10 Minuten du nicht im Spiel drin bist, dann hast du auch nicht mehr das Gefühl, wir sind jetzt auf einer anderen. Und ich bin vollkommen bei dir. Ich glaube, selbst ein Punkt wäre da schon fast zu wenig. Wenn du gewinnen solltest, dann hast du 9, dann bist du zumindest mal...
Ne? Jetzt, ich würde aber gerne mal so grundsätzlich, weil wir reden ja gleich auch noch über andere Trainerentlassungen und auch neue Coaches. Kann man das so machen, also dass man sozusagen von Spiel zu Spiel schaut? Also jetzt hätten sie verloren, wäre er weg gewesen. Jetzt gewinnen sie durch ein Tor aus 60 Metern 1-0. Dann schauen wir aufs nächste Heimspiel, sind ja in dieser Saison zu Hause noch ohne Punkt, ne, die Löwen. Wenn sie das dann nicht ziehen, dann wackelt er wieder. Also das soll ja, das bringt ja niemandem irgendwie irgendwas. Man will ja eine Perspektive. Also langfristig gibt es sowieso nicht, aber zumindest irgendwie mittelfristig. Irgendwie muss ja eine Entscheidung grundsätzlich fallen. Ist er jetzt der Richtige oder ist er nicht der Richtige? Oder wie sieht ihr das?
Du kannst natürlich einen Trainer nicht rausschmeißen, wenn er gewonnen hat, auch wenn du es eigentlich willst. Vielleicht haben sie
gab's auch schon.
Ja, aber es ist natürlich irgendwie dann skurril.
Rüdiger Rehm ist ja letztes Jahr sogar nach dem Sieg irgendwie
rausgeschmissen. Genau, bei Waldhof, ne? Der genau. Hat doch dann gewonnen
gegen und Halle, dann haben sie ihn gewonnen, dann haben sie ihn entlassen.
Stimmt, genau. Ja, genau. Ja. Aber ja. Es ist immer dieses ungesunde Weiterhangeln, was dann wirklich immer, wo du einfach nur das Spielergebnis dann nimmst. Das darfst du eigentlich nicht machen. Du musst
aber wenn ich die Frage mal stellen darf, weil du die ja aufgeworfen hast. Die Halbwertszeit eines Trainers in den ersten drei Ligen ist, glaube ich, weniger als ein Jahr mittlerweile. Mhm. Weil vor allen Dingen hat Christian Streicher den Schnitt alleine fast schon kaputt gemacht. Ne? Dann sagen immer alle, ja, wir müssen jetzt was aufbauen. War doch in Schalke mit Gerards auch, der ist jetzt schon wieder weg. Ich weiß nicht, macht das für einen Trainer überhaupt noch einen Unterschied, ob du den öffentlich anzählst oder ob du sagst, bei Mitch Kniehardt in Bielefeld war es letztes Jahr, Mutzel hat festgehalten. Trotzdem, wenn er noch ein Spiel mehr verloren hat, wäre es vielleicht auch irgendwann nichts wert gewesen. Ich weiß es gar nicht. Die Spieler, glaube ich, wissen ja mittlerweile auch, 2 schlechte Spiele ist der alte eh weg. Also, ob du da was anderes sagst oder nicht, die Vereine haben ja eh alle eine kürzere Zündschnur, oder?
Ja, in dem Fall, ich würde halt gerne mal wissen, was steckt dahinter für eine Strategie? Also, was ist die Strategie der Löwen? Was ist die Strategie von Dr. Christian Werner? Im Kicker steht ja, jetzt konnte er aufatmen. Er musste Janikis nicht entlassen. Aber... ist das wirklich so? Ist der aktuelle Fußball wirklich so krass am nächsten Spiel aufgehangen? Natürlich ist das wichtig, dass du Punkte holst. Selbstverständlich, wenn du keine holst, wird es schwierig. Aber wenn wirklich nur das Allerentscheidendste ist, wie performst du im nächsten Spiel, dann frage ich mich, was ist das große Ganze?
Ja, ich glaube nicht per se im nächsten Spiel, sondern du kommst ja irgendwann in so eine Negativspirale. Irgendwann hast du halt, also die Löwen haben auch viel zu wenig Punkte für den Saisonstart. Hätten die vielleicht 2 Punkte mehr, dann wäre es jetzt nicht dieses Endspiel gewesen. Aber die haben sich einfach in diese Endspielsituation gebracht. Deswegen gibt es schon irgendwann die Situation, wo dann dieses eine Spiel entscheidet, wo dann vielleicht auch diese eine Situation entscheidet, wie jetzt Tore Jakobsen, was dann einfach dann auch ein Stück weit Glück ist.
Ja, ja. Vielleicht sitzen wir hier in 3 Monaten und sagen, das war das Spiel, das war die Situation und die Aktion, die hat alles geändert bei den Löwen. Es wäre ja zu wünschen.
Christoph Kramer ist ja immer ein Verfechter, der sagt, Fußball hat so viel mit Pech und Glück zu tun am Ende. Und also das würde ich sofort unterschreiben. Und ob jetzt Janikis, ob der jetzt Vertrauen bekommt oder nicht, wenn er jetzt gegen Hannover verliert, da können die vorher erzählt haben, was sie wollen, dann ist er eh weg. Muss man leider so sagen.
Aber deswegen ist es ja eigentlich richtig, auch mal auf Konstanz zu setzen und wie zum Beispiel auch in Essen, wo wir oft drüber gesprochen haben, einfach auch mal was auszusitzen, weil man eben genau weiß, die Spielausgänge sind eben nicht immer nur von dem Faktor Trainer abhängig, sondern von so vielen anderen Dingen. Aber wenn du natürlich so einen Verein hast wie die Münchner Löwen, wo so viel Druck auf dem Kessel ist, auch drumherum, bist du ja dann quasi fast schon auch immer zum Handeln gezwungen. Und das ist dann so ein bisschen, ja...
Aber Tobi,
der Mechanismus in der
Branche. Macht ein Trainer nicht nur dann Sinn mit Kontinuität, der auch gestützt wird, wenn ich sage, ich sehe, der bringt mir auf lange Frist hier eine Handschrift rein, der fördert junge Spieler, der hat ein breites Kreuz. Also nur als Selbstzweck zu sagen, wir entlassen hier keinen, damit es nach Kontinuität aussieht, das kann es ja auch nicht sein.
Nee, der muss natürlich schon einen Plan verkörpern, einen erkennbaren.
Ganz genau.
Aber tut er das?
Also zum Beispiel, wenn du gerade Essen sagst, ich bin eigentlich, Dabrowski mag den, weil der auch so eine gewisse Ruhe ausstrahlt, aber Essen muss sich ja im Klaren sein, was will ich mit Dabrowski, will ich hinreißende Heimspieler haben, will ich junge Spieler fördern und ich finde das große Prä von Dabrowski ist, der ist eigentlich immer gleich. Ich glaube, als Mannschaft kannst du den auch einschätzen und da musst du dann als Club sagen, reicht mir diese Ruhe, die da ausstrahlt, weil dieser Verein notorisch aufgeregt ist oder verlange ich irgendwie eine Handschrift, ne? So ist es doch.
Ja, aber bei Dabrowski ist ja aber auch klar, was er will, ne? Die Spielphilosophie, das ist immer vorgegeben, das will er durchdrücken und das hat ja auch schon zum Erfolg geführt. Bei Janikis, der hat da gefühlt schon 24 Systeme durchgespielt. Da weiß er jetzt auch nicht so genau, was will er denn jetzt eigentlich?
Ja, der ist einen Zickzack-Kurs gegangen. Die Frage ist, wenn er jetzt zum Beispiel den richtigen Weg gefunden hat, dann hat sich's natürlich ausgezahlt, dass man Ruhe bewahrt hat. Aber das ist ja alles jetzt Kaffeesatzleserei. Wie gesagt, wenn die Mittwoch zu Hause gegen Hannover 2 verlieren, ist alles wieder über den Haufen geworfen. Willst du dann aber die Frist wieder verlängern und dann gewinnst du wieder, dann hast du ja ständig nur, deswegen, also ich will nicht in der Haut von Dr. Christian, wobei das Dr. Christian hört sich schon gut an, aber in der Haut möchte ich nicht stecken, aber ich bin mir ganz sicher, dass wenn einer bei den Löwen eine Lösung hat, weil ich ihn glaube ich, oder das hat er glaube ich auch gezeigt, dass er da weiß, was er tut, Dr. Christian Werner, dann dem sollte man vertrauen. Nein, der Arzt, dem die Löwen vertrauen.
Aber woher kommt das eigentlich? Also der kommt bei dir immer sehr gut weg.
Ich habe das Gefühl, ja, erstens war ein Vakuum an Kompetenz bei den Löwen in den letzten Jahren und ich habe das Gefühl, er füllt das. Das kann natürlich auch daran liegen, dass vorher wenig da war, dass man schon jetzt mit etwas mehr dann gleich so in den Fokus rückt bei mir. Aber ich finde, dass allein seine Transfers, wie früh er die abgeschlossen hat, da steckt ein Plan dahinter. Allein das hat mir gezeigt, der kann es. Jetzt muss es natürlich irgendwann dann auch fruchten.
Aber gute Spieler haben die Löwen zum Beispiel immer schon gehabt. Es ist ja immer die Frage, passen die so zusammen, ne? Und mit dem, was der Trainer eigentlich will. Also wenn ich die Personalie Hopsch sehe, dann frage ich mich, wer hat denn da falsch eingekauft? Der Trainer, der Sportdirektor oder?
Naja, also erstmal, also Hopsch hat von Anfang an gespielt. Der hatte jetzt kein gutes Spiel gegen Bielefeld, hat überhaupt keine Bindung zum Spiel. Trotzdem hat man am Samstag auch gesehen, dass die Mannschaft einfach die lebt, die ist jetzt nicht irgendwie zerstritten oder die haben auch jetzt nicht gegen den Trainer gespielt. Das ist alles fein und ich glaube auch, dass sie gegen Hannover 2 gewinnen werden. Jetzt bin ich ein bisschen nervös, weil hier schon der Erste in der Leitung ist.
Ja, das Gute ist ja, dass wir jetzt mit jemandem über diese Mechanismen sprechen können, der mittendrin steckt, der sich mit sowas auskennt. Zwar nicht bei den Münchner Löwen, aber bei Waldhof Mannheim. Unser erster Gast für heute ist nämlich in der Leitung der Sportchef vom Waldhof, Anthony Loviso. Grüße nach Mannheim.
Guten Morgen zusammen, hallo in die Runde.
Moin.
Moin.
Morgen.
Wie groß ist die Erleichterung heute am Montagmorgen nach dem Sieg am Wochenende?
Ich glaube doch schon sehr groß, muss ich sagen. Ja, wir haben natürlich schon ordentlich Druck drauf bei dem Spiel, auch aufgrund des Trainerwechsels vorher. Von daher bin ich relativ froh, dass die Jungs sich da endlich belohnt haben.
Direkt mal ins Eingemachte. Warum wart ihr am Ende der vergangenen Saison der Meinung, dass Marco Antwerpen der Retter war, der aber natürlich, sagen wir mal, viel Staub auch in der Kabine aufgewirbelt hat, der mit einer gewissen Härte gegen viele Spieler und Strukturen vorgegangen ist. Warum wart ihr der Meinung, das ist trotzdem der Richtige? Also ich finde, da muss man jetzt noch nicht mal Psychologe sein, sondern wenn ich so viele auch verprelle in einer Wahnsinnsrettungsaktion, wäre es da nicht besser gewesen, am Ende der Saison zu sagen, hey, du hast uns gerettet, aber hier ist natürlich strukturell vielleicht auch einiges kaputt gegangen. Das wird schon schwierig.
Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich trotz allem auch einen Umbruch hatten. Also es waren natürlich auch viele neue Spieler da. Und wir schon die Hoffnung hatten, dass aufgrund der Vorbereitung, aufgrund dessen, dass wir oder ich den Kader relativ früh schon zusammen hatte, wir vielleicht auch eine andere Struktur reinbekommen. Man muss aber auch sagen, dass uns dann mit Mischa Boris ein sehr, sehr wichtiger Mann fürs Trainerteam weggebrochen ist oder dann den Cheftrainerposten in Ungarn angenommen hat.
Jetzt sind wir schon sehr tief reingeflogen, wollen aber erstmal nochmal erwähnen, dass es ja durchaus ein positives Wochenende war für den Waldhof. Das 3:2 durch Terence Boyd, last minute, last second sozusagen, sehr emotional und das klang dann so.
Klünter mit links, oh, Thorsten Boyd, Boyd, die Fahne bleibt unten, Boyd dreht das Spiel für den Waldhof.
Ja, und das war der Kollege Julian Engelhardt, der das kommentiert hat und der hat uns nach dem Spiel da auch eine Sprachnachricht geschickt und ordnet uns das Spiel nochmal so ein bisschen ein für alle, die es nicht gesehen haben.
So, Freunde, Grüße in die Runde, Grüße aus dem Karl-Benz-Stadion, wo ich gerade den Waldhof gegen Osnabrück gesehen habe, sehen durfte. Ja, Wahnsinns-Fußballspiel am Ende des Tages, unfassbare Emotionen und ich sag euch, wenn ich nach 70 Minuten diese Sprachnachricht abgeschickt hätte, wäre das komplett anders gewesen, weil Mannheim war echt schwach in der Anfangsphase. In den ersten 60, 70 Minuten sind zwar in Führung gegangen, aber das so mit der ersten Aktion des Spiels. Danach Osnabrück generell das bessere Team, Spiel bestimmt, Spiel gedreht. Aber am Ende muss man sagen, Trares, goldenes Händchen, hat den Sieg eingewechselt. Dreimal zur Pause gewechselt, unter anderem Abifade gebracht. Der hat richtig Schwung gebracht, war in der Torentstehung immer wieder beteiligt. Boyd kam erst von der Bank, der am Ende das 3:2 macht. Und auch Thalhammer, der ehemalige Osnabrücker, zwischenzeitlich ist es 2:2 gemacht, kam von der Bank. Da hat er wirklich alles richtig gemacht. Das war spielerisch jetzt noch nicht glänzend, aber das kann emotional so unglaublich wichtig für den Waldhof werden. Und auf der anderen Seite Osnabrück, ja, das ist jetzt auch noch nicht so viel. Vor allem die Punkteausbeute ist da eher schwach. Macht's gut, viel Spaß euch noch bei der Sendung.
Ja, über Osnabrück reden wir gleich auch noch. Anthony, jetzt erstmal zu euch. Wir haben eben schon drüber gesprochen, es ist ja beim Fußball immer so viel von Glück und Pech abhängig. Jetzt kommt ein neuer Trainer, Bernhard Trares ist da, wechselt den Sieg ein, kann man ja im Prinzip so sagen. Aber seht ihr das jetzt auch so, dass er der entscheidende Impulsgeber jetzt war für diesen Sieg? Also war das ein Trainerwechseleffekt oder wäre der Sieg vielleicht auch mit Marco Antwerpen noch gelungen?
Ich glaube schon, dass die, auch wenn man es in der ersten Halbzeit natürlich nicht so gesehen hat, da war die Verunsicherung noch relativ groß bei der Mannschaft. Dass so ein Trainerwechsel natürlich auch ja gewisse Kräfte freisetzen kann, man natürlich auch ein bisschen ja nicht ganz so verkopft ist wie vorher, weil du einfach eine andere Ansprache hast, eine andere Stimme, eine andere Art, wie du ein Spiel vorbereitest. Ich glaube, dass das schon den Jungs ganz gut getan hat.
Skizzier uns doch mal ein bisschen den Weg. Wann hattest du vielleicht so für dich auch den ersten Impuls, wo du gesagt hast, ich glaube, der Weg mit Antwerpen, der geht nicht mehr weiter hier beim Waldhof?
Ja, es war natürlich schon so, dass der Druck nach dem Aus im Pokal schon groß war, ne? Also muss man ja schon sagen, ob es jetzt dann extern war oder auch dann intern. Das ist ja klar, dass für so Verein wie wir es sind, natürlich so ein Pokal aus schon extrem uns hart getroffen hat. Ja, das steht ja außer Frage. Und dann ist es halt ein Prozess, der dann beginnt. Ich bin ja natürlich täglich dabei in der Trainingsarbeit, in der Kabine etc. Und das ist dann so ein Prozess gewesen, wo ich dann nach dem Rostock-Spiel zum Schluss gekommen bin, okay, wir müssen Trainer wechseln.
Der Veggie hat ja gerade schon mal was auf den Weg gebracht. Das heißt, du warst auch schon im Sommer und nach dem Klassenerhalt die ganze Zeit davon überzeugt. Also das geht mit Antwerpen weiter, wir haben da einen Plan. Oder hast du wirklich auch aufgrund der Dinge, die Veggie vorhin gesagt hat, was die Kabine angeht, was die vielen fragwürdigen Entscheidungen angeht, die man halt trifft, um am Ende so eine Rettung herbeizuführen, hast du dir da schon mal Sorgen gemacht oder Gedanken, vielleicht gehen wir doch komplett frisch auch auf der Trainerposition neu rein in die Saison?
Ja, ist natürlich so, dass jeder Trainer seine eigenen Methoden hat und Methodik hat auch. Und so ist es auch bei Marco und es hat auch wunderbar funktioniert. Und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass er über die Stränge geschlagen hat in der letzten Saison. Ja, und da muss ich sagen, haben die Jungs auch sehr, sehr gut mitgezogen. Entsprechend hatte ich jetzt nicht das Gefühl gehabt über den Sommer hinaus, weil die Vorbereitung auch wenig Anzeichen dafür gegeben hat, dass es dann so laufen wird zu Saisonbeginn, war das jetzt nicht so ganz vorherzusehen.
Woran ist er denn deiner Meinung nach denn jetzt gescheitert, ganz konkret?
Ich glaube einfach, dass wir uns nicht entwickelt haben. Ja, wir haben ja schon Personal da, das auch natürlich Fußball spielen möchte. Das haben wir halt überhaupt nicht auf den Platz gebracht, außer, sage ich mal, phasenweise gegen Ingolstadt im ersten Saisonspiel. Natürlich kam dann noch das Pokal aus hinzu gegen Landesligisten, was natürlich sehr, sehr schwer ist zu verkraften oder zu verdauen. Und da auch jegliche Erklärungen fehlen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das hat mich dann auch dazu bewegt, dann diesen Wechsel, ja, zu vollziehen, weil ich einfach auf dem Platz keine Entwicklung gesehen habe.
Was mich mal interessieren würde, du bist ja noch gar nicht so lange da, aber wenn wir jetzt mal insgesamt den Waldhof verfolgen, seit der Club in der dritten Liga ist, damals mit Trares aufgestiegen, sehr gut in die dritte Liga reingekommen als Aufsteiger, dann unter Klöckner für meine Begriffe auch einen attraktiven Fußball gespielt, dann war das nicht mehr genug, dann hat man offensiv den Aufstieg unter Christian Neidhardt ausgerufen, der ist glaube ich Siebter geworden, irgendwie haben wir schon gesagt, boah, ist das eine Mannschaft, mit der du aufsteigen kannst, und dann kam jetzt so eine Flut an Entscheidungen, wo ich sage, wo ist da jetzt so die große Linie? Irgendwann sollte dann Rüdiger Rehm als einer mit Stallgeruch ran, der wurde entlassen. Dann hat man Beuth und Antwerpen geholt, ausgerechnet vom Erzrivalen. Jetzt holt man dann doch wieder Trares, der damals nicht gut genug war. Wo ist denn überhaupt so ein bisschen die Struktur und die Linie für so einen großen Traditionsverein?
Also ist ja so, dass viele Entscheidungen ja vor meiner Zeit getroffen sind.
Ja, deshalb sage ich es ja gerade, aber du machst ja sicher auch Gedanken trotzdem darüber.
Nicht so im Detail dabei war, wieso, weshalb, warum. Da gehören natürlich auch immer mehrere Parteien dazu. Wenn es dann zu keiner Vertragsveränderung kommt mit einem Trainer oder mit einem Spieler oder wie auch immer. Aber natürlich ist es so, dass du dann manchmal doch auch in solchen absoluten Stresssituationen dann halt auch impulsiv vielleicht agierst oder Entscheidungen triffst. Natürlich ist es so, dass wir jetzt auch genügend Wechsel hatten. Wir hatten Wechsel auf dem Sportdirektorposten, bei der Geschäftsführung, bei den Trainern. Da ist es natürlich schwer, eine konstante Linie reinzubekommen, und das sollten wir schon schaffen in Zukunft oder relativ schnell.
Und jetzt ist Bernhard Trares da. Ihr kennt euch ja noch aus deiner ersten Mannheimer Zeit, als du, glaube ich, Scout warst und er war, ne, das hat sich doch überschnitten.
Ich als Chef-Scout und auch quasi als spielender Chef-Scout, weil ich auch permanent trainiert habe, noch, da war ich noch ein bisschen fitter, auch wenn man es mir nicht ansieht. Und deswegen war ich sehr, sehr eng am Trainerteam mit dabei. Ich habe die Spielanalyse gemacht, also ich habe mehrere Positionen abgedeckt in den 1,5 Jahren mit Aufstieg. von der Regionalliga in die dritte Liga bis zur Corona-Pause. Deswegen kenne ich Bernhard sehr gut. Ich weiß, wie er arbeiten möchte. Ich weiß, wie er mit einer Mannschaft umgehen kann. Ich weiß auch, dass in Kombination mit Benny Sachs, mit dem Co-Trainer, wir total modern sind, total analytisch sind. Deswegen diese Kombination von beiden, der mit Bernhard, der für die Jungs schon eine Art Vaterfigur auch ist, und sein kann, dass das schon gut funktionieren kann.
Ja, ist das der größte Unterschied zwischen Bernhard Trares und Marco Antwerpen, dass Bernhard Trares vielleicht ein bisschen umarmender ist und Marco Antwerpen, ja, sag ich mal, fordernder?
Ja, wie vorhin gesagt, jeder hat halt seine Art und Weise, wie er eine Mannschaft führen möchte. Und Bernhard hat diesen Stil und ich glaube, dass dieser Stil zur Mannschaft ganz gut passt. Und hinzu kommt natürlich, dass wir mit Bernhard einen Trainer haben, der schon eine Spielstruktur haben möchte, der schon Ballbesitz haben möchte. Das haben wir schon phasenweise in der zweiten Halbzeit auch gesehen, weil wir hatten trotz allem über 65% Ballbesitz. Wir hatten, glaube ich, in der zweiten Halbzeit 11-12 Abschlüsse aufs Tor, 6-7 Ecken. Also das war da schon ordentlich. Auch wir waren erst 3 Tage zusammen und natürlich haben wir Fehler gemacht beim Gegentor, aber das ist schon der Weg, den wir gehen wollen.
Jetzt ist ja so, wir sind in der englischen Woche, ist ja schon ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für einen Trainerwechsel. Gab es eigentlich auch mal die Überlegung, mit Kai Hertling das anzugehen, zumindest mal für die englische Woche, dass man sich so ein bisschen Zeit verschafft, weil Bernhard Trares, den hätte man jetzt auch am Ende der Woche noch verpflichten können. Und Kai Hertling ist ja dann auch so ein Stück weit ein Gegenentwurf zu Antwerpen, der vielleicht mehr spielerisch die ganze Sache angeht. Ist ja bei euch im NLZ.
Ja, richtig. Kai ist ja bei uns jetzt sportlicher Leiter im NLZ, den habe ich dazugenommen, weil ich Kai schon länger kenne, auch aus meiner Hoffenheimer Zeit noch. Und es ist so, dass es kurzzeitig die Überlegung gab, auch die Option gab, Kai in die englische Woche mitzunehmen. Aber ich dann trotz allem der Überzeugung war oder bin, dass ich gleich den Cheftrainer präsentieren wollte, der das dann direkt übernimmt. Und dann haben wir uns relativ schnell mit Bernhard einigen können.
Wie ist es denn eigentlich für dich? Du bist ja jetzt auch relativ, wie du gerade sagst, in der Position noch gar nicht lange dabei, solche Gespräche zu führen, dann zu einem Trainer zu gehen und zu sagen, okay, das war's jetzt, mit dem du ja zumindest im Sommer sicherlich auch noch erfolgreich zusammengearbeitet hast. Braucht man da auch so eine gewisse Härte sich selbst und dem anderen gegenüber? Und warum fiel die Pressemeldung schon sehr karg aus? Normalerweise bedankt man sich ja immer bei einem Vorgänger für eine Rettung und so. Das waren, glaube ich, 2 Zeilen.
Ja, mit Sicherheit waren es intensive Tage für mich mit einem hohen Erfahrungswert, die mich mit Sicherheit auch prägen werden. Natürlich, natürlich sind es unangenehme Gespräche, das ist klar, aber dafür bin ich da, das ist meine Position. Und grundsätzlich ist es so, dass ich immer aus voller Überzeugung handle. Und entsprechend habe ich die Gespräche dann geführt, auch face-to-face geführt. Und dann habe ich halt quasi Trainern das mitgeteilt und auf der anderen Seite habe ich dann auch relativ schnell mit Bernhard eine Lösung gefunden, dass er direkt dann dienstags oder beziehungsweise mittwochs dann auch ins Training einsteigen konnte.
Vor wem hattest du mehr Angst? Antwerpen oder Döpper?
Weder noch.
Nein, aber nur das nochmal, damit das nicht untergeht, weil er hat euch ja schon in einer sehr schwierigen Situation den Verein gerettet. Also ich fand diese Pressemeldung, hat mich ein bisschen irritiert. Oder war das nur der Zeit geschuldet? Weil normalerweise 2 Zeilen sind schon sehr dürr.
Ja, grundsätzlich kümmere ich mich nicht um die Pressemitteilung, aber vielleicht war es auch auf der Zeit geschuldet, aber ich habe mit Marco ja face-to-face gesprochen und ihm das dann schon so mitgeteilt.
Ja, der will nicht, du kriegst ihn nicht, Wegi, aber irgendeinen Grund hat es. Also da bin ich auch dabei. Ist in diesen Gesprächen nochmal irgendwas passiert? Also habt ihr euch im Guten getrennt?
Ja, ich glaube, es gibt ja sowieso, wenn man sich trennt, ich weiß nicht, ob es da so immer eine gute Trennung gibt, aber es war eine ganz normale sachliche Analyse und entsprechend ist dann in dem Face-to-Face-Gespräch auch nichts vorgefallen.
Was ist denn jetzt noch drin in der Saison? Ich meine, wir sind ja noch relativ am Beginn. Wenn du jetzt so ein emotionales Erweckungserlebnis hast, wie gegen Osnabrück, deine Zielsetzung hattest du ja eigentlich relativ auch offensiv formuliert.
Ja, deswegen zurückzukommen zu dem Trainerwechsel, das war für mich dann auch schon ein Grund, weil ich wollte die Saison in Anführungszeichen nicht verschenken. Ja, wir sind ja erst am 5. Spieltag gewesen. Und die Tabelle ist noch oder war noch oder ist noch relativ eng. Und deswegen wollte ich auch diesen Impuls setzen. Aber grundsätzlich ist es so, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir aus der englischen Woche rauskommen, punktemäßig. Aber ja, ich habe ja vor der Saison schon formuliert, wo die Reise hingehen soll. Und da möchte ich gerne auch hin, ne? Das steht außer Frage.
In die zweite Liga.
Ich hab noch eine Frage.
Ich hab gesagt, wir nehmen die Rückrundentabelle als Maßstab. Das war, glaube ich, Platz 7. Und dann wird man sehen.
Ja, ist ja schon ambitioniert. Ich habe noch eine Frage zu Bernhard Trares, weil ich schaue ja immer so ein bisschen aufs Geld. Rückholaktion ist ja immer so eine Frage.
und aufs Geld.
Ja, Antwerpen hat ja einen langen Vertrag, der muss natürlich jetzt auch erstmal weiter bezahlt werden. Hat denn Trares auch signalisiert, dass er genau mit der Mannschaft auch weitermachen möchte? Oder kann man erwarten, dass man jetzt nochmal, weil wir ja schon bei romantischen Rückholaktionen sind, kann man jetzt irgendwie erwarten, dass Sulemani zurückkommt, dass De Vil zurückkommt? Das sind ja die Spieler, mit denen er auch aufgestiegen ist damals.
Grundsätzlich finde ich es gut, dass ihr so gut informiert seid über Vertragslaufzeiten bei uns. Dass ihr da Bescheid wisst. Aber nee, also Bernhard ist ja schon ein Trainer, der definitiv Fußball spielen lassen möchte. Und den Kader haben wir ja dazu. Deswegen hat er sich auch dann dazu entschlossen, direkt einzusteigen, weil wir schon die Qualität haben, auch dominanten Ballbesitz dann irgendwann spielen zu können. Wir haben einen großen Kader, wir haben einen guten Kader. Ich sehe da jetzt keine Notwendigkeit, Spieler aktuell noch dazu zu holen.
Also auch kein Torhüter.
Ich habe ja 4, wenn ich noch nie den Jugendtor dazu nehme, habe ich ja 5. Also von daher.
Ja, Barcelona braucht ja
natürlich fürs Futsal anwählen, dann gleich mit der ganzen Fußball, mit der Torhüter-Mannschaft spielen.
Torwartschule Luviso, geil.
Anthony, dann vielen Dank. Wir sind gespannt, wie das weitergeht mit euch. Mittwoch sehen wir uns in Aachen. Da ist eure nächste Aufgabe. Strassi und ich sind dann auch vor Ort. Und dann quatschen wir nochmal.
Super, vielen Dank. Viel Spaß noch.
Und dann bitte liebe Grüße an einen der besten Pressesprecher der Welt, an Yannick Barwick.
Hier ist er. Ja,
ist so geil. Und falls du am Mittwoch die Verträge nochmal mitbringen kannst, damit wir uns die nochmal angucken können von Antwerpen und Trares. Dankeschön.
Alles klar, reiß
danke sehr.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ja.
Also erstmal Lob an dich, Tobi.
Wofür?
Du hast dich auch richtig entwickelt. Früher war diese Abbinden, hast du mal eine Frage rein. Mittlerweile bist du der Metzger aus dem Saarland. So, danke und das war's dann. So, also damit wir Zeit sparen.
Der Strassi hat mir zugezwinkert und hat gesagt, das reicht jetzt. Ja. Ja. Strassi ist ja der eigentliche Taktgeber. Ja.
Aber eins müssen wir nochmal besprechen. Also das mit der Pressemitteilung, da hast du was getroffen. Da hast du was getroffen. Da ist irgendwas passiert, was er nicht erzählen will.
Ja, weiß ich gar nicht, ob da was passiert ist, aber es ist zumindest, finde ich, ungewöhnlich. Ne?
Ja, ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Vor allem, wenn man jetzt sieht, wir kommen ja gleich zum nächsten Thema Osnabrück, wie das gelaufen ist. Da wurde dann auch nochmal Koschina zitiert. Also er durfte auch noch was dazu sagen. Das war schon ein Stück weit anders. Aber bevor wir jetzt auch zu Osnabrück gehen, wollte ich von dir noch einmal wissen, findest du den Schritt von Mannheim jetzt richtig, auf Trares zu setzen? Oder was sagst du dazu? Weil du bist ja...
Danke, dass du mich...
Nein, weil du bist ja eigentlich auch kein Freund von diesen Rückholaktionen, oder?
Ja.
Oder du warst doch sicherlich überrascht, dass auf einmal Trares aus dem Hut gezaubert wird.
Ich habe zu dir ja auch mal gesagt, das ist oft, dass das nicht gut geht oder beziehungsweise, dass du das Gefühl hast, ne, da wird Nostalgie bedient und das ist nicht mehr so. Ich finde, Trares hat damals einen guten Job gemacht. Ich habe mich auch so ein bisschen gewundert. Er war, glaube ich, in Würzburg zwischendurch, aber sonst war ja nicht viel da.
Co-Trainer nochmal, ne? Von Bruno Labbadia.
Von Bruno auch, aber als Cheftrainer. Ja. Ich finde, Trares hat sowas so ein bisschen... Taudegen von früher, aber ich glaube, dass er auch zu den Spielern ein bisschen umarmen kann und dass er ein Fußball spielen lässt. Das hat mich auch ein bisschen irritiert, weil unter Klöckner und Trares haben sie Fußball gespielt und dann wurde auch diese ganze, also mir fehlt da so ein bisschen das Leitbild, ne? Die Schönheit des Fußballs.
Ich bin ja ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht, dass du als du eben das Geld angesprochen hast, du den Gag hast liegen lassen, es gibt Bares für Trares wieder in
Mannheim. Stimmt. Können wir den nochmal reinholen, den Anthony?
So, Moment. Da ist so viel Schönes jetzt in diesem Laptop hier.
Genau.
Wahnsinn.
Jetzt holen wir erstmal einen nächsten Gast dazu. Er ist ein
ausgewiesener Experte.
Er
ist das schöne Gesicht des deutschen Fußballs.
Oder so. Daniel Flottmann ist da. Flotti, grüß dich.
Wunderschönen guten Morgen.
Der Bart ist ein bisschen gewachsen irgendwie. Ein bisschen, ja. Herrlich.
Ich glaube, weil er jetzt Trainer ist, will er noch seriöser wirken. Flotti, das brauchst du gar nicht.
Co-Trainer in der U19 bei Werder Bremen.
Unter Cedric Macchiari.
Ja, kennt man ja noch, zum Beispiel aus Wolfsburg, da hat er gespielt. In Bremen hat er auch gespielt. Immer die Nummer 6 getragen. Ne?
Aber natürlich unser Experte und vor allem VfL Osnabrück-Experte, ganz großer Insider.
Und vielleicht ja sogar Nachfolger, wer weiß. Bist du schon bereit zum Chef?
Nee, ich arbeite dran. Ich hatte euch auch sonst eine Brücke gebaut. Wir haben gestern gegen die U19 von Bochum gespielt.
Da hast du gepostet.
Und da spielt ja auch der Sohn von Christoph Dabrowski, Luke. Und der ist der Kapitän und der war auch vor Ort, Christoph Dabrowski. Von daher, die Brücke hätte ich euch auch gebaut.
Boah. So, jetzt hat er uns eine Denksportaufgabe mitgegeben.
Von der Hafenstraße an die Bremer Brücke.
Aber dafür muss er ja erstmal in Essen raus sein. Weißt du da auch mehr?
Nein, ich wollte sagen, wir sind ein Drittliga-Podcast und deswegen hätte ich euch die Brücke gebaut.
Und mir gefällt das Wir, gefällt mir schon gut. Flotti, jetzt mal ganz ehrlich, als jemand, der in Osnabrück lebt, große Verbindungen auch noch hat, der mit diesem Verein aufgewachsen und verwurzelt ist.
Der da geboren ist.
Bist du überrascht über die Freistellung von Uwe Koschinert?
Ja, definitiv. Also nicht nur über den Zeitpunkt, aber auch nach diesem Spiel. Das hätte ich nicht erwartet.
Warum? Weil du das Gefühl hattest, das war das Spiel, was vielleicht nochmal zu einer Veränderung dann schlussendlich herbeigeführt hätte.
Ja klar, es geht um die Art und Weise. Und zumindest 60, 70 Minuten war die ja vielversprechend. Alles, was dem Uwe sonst so vorgeworfen wird, habe ich da gesehen. Das konnte man sich gut angucken. Natürlich waren da viele Fehler. Aber wenn man diesen Ballbesitz-Fußball spielen möchte, dann bleibt das nicht aus.
Aber ist das nicht, das ist direkt ein Punkt, über den ich auch so ein bisschen gestolpert bin. Uwe stand ja immer für eine Art von Fußball. Männlichkeit, Zweikämpfe, Standardsituationen, Bälle nach vorne. Er hat sogar mal am Mikrofon bei mir gesagt, ach dieses Klein-Klein und sowas, das ist für mich alles gar kein Fußball. Wenn du das jetzt irgendwie als Absteiger plötzlich versuchst, neu zu implementieren, selber aber nie dafür gestanden hast, wie schwierig ist das, das einer Mannschaft dennoch überzeugend zu vermitteln?
Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was ich ihm auch vorwerfen würde, was er sich wahrscheinlich selber auch vorwirft, dass er so ein bisschen seine Art verändert hat. Ich glaube, manchmal kommt es mir so vor, dass gerade die Osnabrücker dann so denken, es gibt eine Art richtig oder falschen Fußball. Das glaube ich nicht. Der Fußball, den du auch gerade angesprochen hast von Uwe, der passt ja zur Bremer Brücke. Da geht's ab. Das ist sehr körperlich, aggressiv, intensiv. Das ist aus meiner Sicht auch sehr modern mit hohem Ballgewinn. Und trotzdem muss man ihm vorwerfen, dass er seine Art, also von seiner Art ein bisschen abgekommen ist, sich selber ein bisschen zurückgenommen hat und versucht hat weiterzuentwickeln, aber die Balance verloren hat.
Also ich finde auch die Entlassung viel zu früh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man sich schon entscheidet, also dieser Prozess mit Uwe Koschinat weiterzumachen beim VfL Osnabrück, das ist ja irgendwann im Mai passiert, das ging ja über Wochen, da wusste man nicht, geht man mit ihm eine neue Saison oder nicht. Wenn man sich committet mit Uwe Koschinat, wir gehen diesen neuen Weg von einer, ich sag mal, defensiv orientierten Zweitligamannschaft, weil man hinten drin steht und irgendwie die Klasse halten will, zu einer ballbesitzorientierten Drittligamannschaft. Wir gehen diesen Weg mit ihm. Er ist der Mann dafür. Da muss man ihm einfach mehr Zeit geben als 6 Spiele. Zumal, er hatte ja den Kader nicht komplett voll am ersten Spieltag. Da gab es diese Personalien wie Engelhardt, Jumpy, wusstest du nicht, bleiben die, gehen die. Simakala kam spät. Ich finde, also den Zeitpunkt finde ich sehr überraschend. Und wenn man sich committet zu Uwe Koschinat, ob das jetzt der richtige für den VfL ist, weiß ich nicht, aber dann muss man ihm zumindest mehr Zeit geben.
Also das sehe ich genauso, es gibt zwei Seiten dieser Medaille. Also erstens habe ich mal geschaut, er hat einen Punkteschnitt von 1. Das ist natürlich nichts als Trainer. Da kannst du schon mal Argumente herbekommen. Der Saisonstart ist für VfL Osnabrück-Verhältnisse grundsätzlich Murks, hat er auch selber gesagt. Das ist auch nochmal ein Argument. Aber auf der anderen Seite ist es genau das, was du gesagt hast. Ein ganz klarer Managementfehler. Also wenn du das in der freien Wirtschaft machst, dann hast du danach nicht mehr viel. Du steigst ab, hast ja Ewigkeiten Zeit, committest dich dann mit diesem Trainer und musst ja dann irgendeinen Plan verfolgen. Und dieser Plan darf ja nicht nach 6 Spielen enden, außer du hast 40 Gegentore und 0 Punkte. Was war das dann für ein Plan? Weil der Vertrag, der ist verlängert, den hat er jetzt, der ist jetzt auf der Payroll, du hast den Fußball sozusagen ausgerichtet, die Strategie, danach auch eingekauft, eigentlich hast du ein totales Mismatch und das ist für mich fast schon dann eine fußballerische Katastrophe, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Geld der VfL Osnabrück hat, die haben ja nicht mal ein Dach.
Aber da würde ich Flotti gerne mal mit reinnehmen, weil ich würde jetzt gerne mal die Mannschaft fragen, du warst ja als Anführer auch oft in der Kabine. Koschinat hat in der Rückrunde übernommen, als der VfL eigentlich schon abgestiegen war. Was er gut gemacht hat, er hat so ein bisschen das Feuer am Klimmen gehalten, also die Mannschaft hat sich nicht irgendwie aufgegeben, aber viele sagen auch, das ist ja auch eine Ausgangsposition, da hast du nicht mehr viel zu verlieren. Bist du als Trainer oder als Spieler, wenn du dann in der Kabine bist und mit diesem Trainer bist du trotzdem am Ende abgestiegen, kann der für dich so glaubwürdig einen Neuanfang machen? Nimmst du irgendeinen Schwung aus der alten Saison mit rüber? Oder ist er irgendwie als Trainer dann doch auch ein Teil dieser misslungenen Zweitliga-Mission? Das würde mich mal interessieren.
Achso, ja, ich habe mich auch gewundert. Also dieses Verhältnis ist ja auf jeden Fall vorbelastet mit vielen Erfahrungen, die dann eher negativ sind. Und also das größte Problem, glaube ich, in der Mannschaft war, dass sie selber, oder kommt mir so von außen vor, dass die sich selber sehen als zu gut für die dritte Liga und irgendwie für zweite Liga reicht's auch nicht. Deswegen, ich glaube, dieses Commitment, das fehlt. Und das hat ganz lange gefehlt. Also wenn ich da nur Engelhardt, Jamfi sehe, am Wochenende war ja auch noch Aidini, Tesche auf der Bank. Das ist viel, viel Gegenwind, wenn es nicht läuft.
Jetzt werden ja schon einige Namen gehandelt, also du bist ja viel näher dran an Osnabrück, ne? Du weißt ja auch, ich glaube, der Verein ist immer sehr darauf bedacht, auch einen zu holen, der vielleicht auch so ein bisschen lila-weißes Blut hat. Jetzt hat man, glaube ich, so ein bisschen die Sorge, dass man durch den Schweizer Einschlag von Philipp Kaufmann da wieder was, dass da was Externes kommt. Was hast du gehört? Wer könnte es sein oder was sagt dein Gefühl? Wer könnte es da werden auf der Trainerposition? Der Kicker schreibt übrigens heute von Alex Frey.
Genau, das gelesen habe ich es auch. Das wäre die Verbindung ja in die Schweiz. Also ich glaube, die Sehnsucht ist so ein bisschen nach Tobi Schweinsteiger 2.0 oder vielleicht 1.0, wenn er selber ist. So eine Art mit Charisma, attraktivem Fußball bieten. Ich glaube, da würden einige Fans sich sehr freuen. Aber wenn ich selber mal einen raushauen sollte, würde ich mir wünschen, und da hat Strassi auch gute Connection hin, Eugen Polanski. Ich glaube, der würde sehr gut passen. Der auch im Winter gehandelt wurde bei Amir Chapuisadeh noch. Ob die Gladbacher den freigeben, ist was anderes. Die kennen ja auch sehr gut.
Ja, Flotti, also ich glaube, der Wunsch, der bleibt ein Wunsch, weil Eugen Polanski ist jetzt schon safe der Nachfolger von Seoane. Also sobald da irgendwie finito la musica ist für Seoane, rückt Polanski auf. Und ich glaube, dann gehst du jetzt nicht zum VfL Osnabrück, sondern wartest noch mit der U23, angeführt von Michel Lieder, wirst dann Bundesliga-Trainer von Borussia Mönchengladbach, holst Michel Lieder und wirst dann Meister.
Aber mir gefällt Flotti trotzdem. Ja. Der setzt sich einfach dahin und hat auch schon einen Namen. Nicht rumdrucksen, das ist gut.
Ich habe aber auch einen Namen.
Lucien Favre, Schweizer.
Ich hab auch noch, genau, den hatte ich
zum Beispiel.
Auch diesen, ja, Urs Fischer ist ja auch noch frei.
Urs Fischer ist frei. Aber glaubt er nicht wirklich, ich habe gerade gehört, attraktiven Fußball, dann Charisma, es ist Glöckner-Time.
Ja, habe ich auch auf der Liste hier stehen. Ich bin ja noch bei der VfL-Vergangenheit, ich wäre bei Alexander Nuri.
Oh Gott, nee. Der Zug ist, glaube ich, oder? Flotti, Alexander Nuri?
Ja, die Namen geistern hier rum, ist ja klar, wer auch mit der Osnabrücker Vergangenheit durfte ja auch mit ihm zusammenspielen. Ich glaube, er steht auch für attraktiven Fußball. Ich gehe aber davon aus, dass er sich in anderen Sphären sieht. Wenn man dann wirklich noch einen ernsthaften Kandidaten nennen möchte, ist es sicherlich Pit Reimers.
Oh ja.
Der vom HSV kommt, wenn in deine Richtung. Und ist mit Entwicklung, attraktivem Fußball und Arbeit mit einer Mannschaft sehr gut auskennt und aus meiner Sicht auch frei wäre.
Da bin ich vollkommen bei dir. Den habe ich ja nun wirklich als HSV-Fan lang verfolgt. Der hat immer eine Menge rausgeholt. Der ist vor 2 Jahren fast aufgestiegen mit denen. Also wenn sie es überhaupt gewollt hätten. Wundert mich eh, dass der nach diesen Erfolgen, die der da in der Regionalliga Nord gefeiert hat, bisher noch keinen hat. Also ich glaube, dass der auf diesen Stil in Osnabrück dafür stehen würde.
Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass der schon bei vielen Drittligisten vorgesprochen hat.
Aber so. Zum Abschluss ist es nicht sowieso jetzt erstmal auch egal, wer der Nachfolger wird, weil dieser Nachfolger ist nichts anderes als der Platzhalter. Es ist vielleicht nächstes Jahr dann soweit für das dynamische Duo, da ist Attraktivität, gepaart mit Spielstil, mit Charakter, Kombination aus Ästhetik und Athletik auf der Trainerbank, Daniel Flottmann und Thomas Kraus. Nachdem Krausi mit Rapid alles abgeräumt hat, werden die beiden den VfL nach Europa führen. Ist das so, Veggi?
Ja, das ist so, aber ich muss gerade den zukünftigen, den designierten Chefcoach des VfL Osnabrück mal fragen, wie kann man denn im Spitzenspiel der A-Jugend-Junioren-Bundesliga einen 3:0 beim Tabellenführer verspielen, wenn man auf der Bank einen der besten Abwehrspieler Deutschlands hat? Flotti, was ist da passiert gestern vor 149 Zuschauern?
Ich hatte eine schlaflose Nacht. Nein, nein. Also die erste Halbzeit, die hätte uns fast arbeitslos gemacht, weil die Inhalte für die Woche ja gar nicht klar wären, weil alles so gut funktioniert hat. Da haben wir ja noch 3:0 geführt. Ich bin ja beruhigt, dass wir in der zweiten Halbzeit noch gesehen haben, woran wir arbeiten können. Also von daher, wir können das schon ganz gut einschätzen. Und ich befürchte, das gehört dann noch ein bisschen zu diesem Lerneffekt im Jugendfußball.
Okay, dann aus der Traum. Flotti wird mit dem Ding nicht VfL-Trainer, sondern geht nach Schalke.
Flotti, schön, dass du bei uns warst. Das war einfach sehr fein heute Morgen.
Haben wir's.
Vielen Dank. Wir sehen uns beim Quiz, du zehnfacher Quizgott.
Danke, ich freue mich.
Grüße nach Osnabrück.
Danke, Flotti. Danke dir.
Tschüss.
Ciao. Ja, wo wir schon über Magenta Sportexperten sprechen, müssen wir natürlich auch noch einen erwähnen, der jetzt die Würzburger Kickers trainiert. Martin Lanich.
Ja, Wahnsinn.
Hat einen neuen Job. Herzlichen Glückwunsch, toll.
Glückwunsch.
Chef am Dalle.
Ja, sehr, sehr ambitionierter Club. Ne? Sein Vorgänger hat 8 Spieltage ausgehalten. Er hat ja in Hollenbach in der Oberliga einen guten Job gemacht. Alles Gute.
Jetzt die Trainerlizenz frisch in der Tasche.
Und der toll. Dalle, das Lieblingsstadion von Yannick.
Vielleicht hospitiere ich einfach mal unter Martin.
Ja. Kannst Toni Wachsmuth macht einen guten Job bei Lok Leipzig, also das scheint befruchtend zu sein. Ne? Ja.
Gute Überleitung. Wir gehen nämlich in den Osten und gucken nochmal auf das Ostderby vom vergangenen Wochenende. Dresden gegen Hansa Rostock 1:1 und das 1:1 für die Rostocker, das wollen wir uns auch nochmal gönnen.
Neidhardt, Flanke, gute Strafraumbesetzung und plötzlich die Chance und Nateri mit dem 1:1. Der gebürtige Dresdner besorgt das erste Auswärtstor für Hansa in dieser Saison. Dynamo lässt alles vor der Kiste liegen und dann heißt es 1:1.
Und Rostock nimmt eben den Punkt mit. Andreas Mann war der Kommentator, den wir gerade gehört haben. Und der hat uns nach dem Spiel auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt.
So, mein lieber Freund Bakic und liebe Podcast-Crew. Jetzt wird geliefert, wie bestellt. Bin noch ein kleines bisschen außer Atem. Musste hier gerade die vielen steilen Stufen vom Kommentatorenplatz runter in Richtung Ü-Wagen gehen. Das ist anstrengend. Christian Straßburger kennt das. Was habe ich erlebt? 31.500 Zuschauer knapp, Dynamo gegen Hansa, komische erste Halbzeit. Da durften aber auch viele Hansa-Ultras irgendwie noch nicht rein, da gab es wohl irgendwie ein bisschen Clinch mit der Polizei, deshalb war das eine komische Stimmung. Und über die erste Halbzeit von Hansa Rostock, da muss man ganz schnell den größten Mantel aller Zeiten des Schweigens darüber legen. Puh, war das finster. Dynamo, super dominant, wie gegen 1860. Macht das 1:0, macht das 2:0 nicht. Das erinnerte an Zeiten der letzten Saison. Viele Chancen, am Ende, glaube ich, 27 Torschüsse und nur ein Tor. Tja, in der zweiten Halbzeit hat Hansa Rostock dann irgendwie angefangen, so halbwegs ein bisschen Fußball zu spielen und kam dann noch zum 1:1. Da waren dann aber auch alle der knapp 3000 mitgereisten Fans da. Und sahen dann auch zumindest mal ein bisschen mehr Leidenschaft und Biss. Und dann kommt es natürlich so, wie es kommen muss. Der einzige gebürtige Dresdner im Kader von Hansa macht natürlich bei seinem Startelfdebüt Naderi das 1:1. Und Dynamo guckt am Ende blöd in die Röhre. Das war dann unterm Strich zu wenig in Halbzeit 2 von Dynamo. Zu viel verballert. Stimmung war in der zweiten Halbzeit geil. Da hat auch Hansa mitgemacht. Und Rostock kann zumindest unentschieden. Das halten wir mal fest in dieser Saison. Und Dynamo kann nicht alles rasieren im eigenen Stadion. In diesem Sinne, ich wühle mich jetzt noch durch die Meute hinterm K-Block, die hier natürlich noch viele Fanutensilien abstaubt. Und dann muss ich noch den Spielbericht machen. Alles weitere in den Highlights. Und damit gebe ich zurück zur Podcast-Crew. Viel Spaß, ihr Banausen. Sportfrei aus Dresden.
Aber angekommen ist?
Ja. Sauerstoffzelt.
Warum hat er sich nicht noch so ein Nudelpott geholt? Wie heißt das denn nochmal? Ossi-Nudeln, genau. Die gibt es da auch im K-Block.
Ja. Wir müssen mit ihm nochmal reden, weil der geht die Treppe runter. Und ist
ja, genau. Das hat mich auch sehr irritiert. Was ist denn der da auch?
Sehr lustiger Kollege, aber da müssen wir nochmal nachfragen.
Da geht die Treppe runter. Dankeschön. Ja, wo fangen wir an? Also die Kogge.
Naderi.
Ja.
Naderi muss da ja anfangen.
Ist das, reden wir jetzt positiv? Also ist das gut für Hansa oder ist das, also immer noch ohne Sieg? Das ist das Erste als Zweitliga-Absteiger, als einer der natürlich auch natürlichen Favoriten, wenn du Hansa Rostock bist. Hast jetzt 4 Punkte, bist unten auf dem Abstiegsplatz, hast 4 Tore geschossen, 8 kassiert. Jetzt hast du aber in diesem Derby auswärts den Ausgleich gemacht, einen Punkt geholt. Also kann das jetzt sozusagen, kann er das sein, der Knotenlöser?
Ja, Knotenlöser nicht, zumindest kann es aber eine Basis sein, auf dem du was aufbauen kannst. Ne? Das sind ja diese kleinen Sachen, die du irgendwie holen musst. Also ich vergleiche es ähnlich wie mit den Löwen. Da gibt es auch dieses eine Tor von Jakobsen. Hier haben wir das Tor von Naderi und jetzt muss es halt irgendwie ins Laufen kommen. Aber das, was Andreas schon gesagt hat, ist stimmt mich eher negativ, weil wenn du so eine schlechte erste Halbzeit spielst, dann sehe ich da wenig Entwicklung unter Hollerbach dann.
Ja, aber auf der anderen Seite musst du sagen, dieses Spiel musst du ja rauslösen. Also was das haben wir ja von Tobi Jennecke erfahren, was dieses Spiel auch für die Hansa-Gemeinde bedeutet. Wenn du jetzt da abgeschossen worden wärst, ich glaube, dann wäre es das für Hollerbach gewesen. Jetzt musst du es andersrum sehen. Ist ja ganz oft so, du kommst schwer ins Spiel rein, der Favorit macht den Sack nicht zu und dann scheint ja zumindest die Moral zu stimmen, sonst holst du kein 1:1 da. Und unter den Voraussetzungen ist ein Punkt wahrscheinlich in Dresden fast das Optimum, um den Leuten noch zu zeigen, wir sind noch da. Und jetzt hast du halt das Heimspiel gegen Unterhaching. Es wird ja auf Dauer nicht reichen. reichen, immer unentschieden zu spielen. Gewinnst du jetzt gegen Unterhaching, dann kannst du von einem Trend reden und beim Erzrivalen gepunktet. Also von daher würde ich das losgelöst für dieses Spiel sehen. Da haben sie sich gewehrt. Jetzt muss zu Hause nachgelegt werden.
Dann ist das, glaube ich, bei einigen Vereinen so eine ganz entscheidende englische Woche. Ne? Also wenn man auf die Löwen schaut, wenn man auf Hansa Rostock schaut, ich glaube, wenn dann da unten dann Strich drunter gemacht wird, könnte es sein, dass wir in der nächsten Woche noch viele Themen haben, über die wir sprechen.
Definitiv. Also was mir jetzt noch aufgefallen ist bei Dresden, weil wir gleich noch über Naderi wahrscheinlich reden.
ja gut. Gleich noch? Also gleich was noch, denn noch alles?
Also ich glaube, Dynamo, wenn man auf die Zahlen schaut, haben das gleiche Problem wie letztes Jahr. Die schießen einfach keine oder zu wenig Tore für das Verhältnis, was sie an Torchancen haben. Und was mir jetzt aufgefallen ist, dieses ausgerechnet Naderi, das trifft relativ häufig bei Dynamo zu. Immer diese Ex-Dynamos treffen ausgerechnet gegen Dresden. Das war letztes Jahr oder dieses Jahr schon mit Stefaniak so im Derby. Letztes Jahr war es mit Baumann so beim Halleschen FC. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, dass Auswärtsspiel von Jan Regensburg, Florian Ballas hat da getroffen zum 1-0. Also immer hat irgendwie ein Ex-Dynamo getroffen. Klar, die haben natürlich auch viele Spieler und Dynamo ist ein guter Verein. Aber trotzdem ist es für mich irgendwie auffällig, dass das immer wieder passiert.
Die Echsen zicken rum, Veggie. Was sagst du dazu?
Kann ich gar nicht verstehen. Man muss immer ein gutes Verhältnis irgendwie haben. Aber man könnte natürlich sagen, wenn die da hinfahren, die wissen halt, wie mit der Kulisse umzugehen. Die kennen das, ne? Und dass du motiviert bist gegen deinen Ex-Verein, das ist ja eh eigentlich klar.
Ich würde gerne noch über was sprechen, weil du gerade meintest, Rostock wurde nicht abgeschossen. Im Prinzip wurden sie es ja aber schon, wenn man sich nämlich die Choreografie der Dresdner Fans von vorm Spiel nochmal anguckt. Ich weiß nicht, ob ihr die alle gesehen habt. Über der ganzen Tribüne ein Riesenbanner und drauf zu sehen war ein Jäger mit einem riesengroßen Gewehr. Also der Lauf des Gewehrs über die ganze Tribüne und dann wurde auch geschossen und es kam Qualm aus dem Gewehr vorne raus und drunter stand, die Jagdsaison ist eröffnet. Und das galt natürlich den Rostockern vermutlich. Ist da eine streitbare Choreo? Was sagt ihr dazu?
Ja, auf jeden Fall streitbar. Also maximal kreativ natürlich, aber ist natürlich, also der Sinn dahinter ist natürlich nicht gut.
Wir haben, glaube ich, gerade eine richtig schwere Zeit, sage ich mal, was Waffen und so weiter und so fort angeht. Brauche ich nicht im Fußballstadion. Gibt andere kreativere Dinge.
Ja, da würde ich euch beiden einfach zustimmen. Ich finde es, die Idee, wenn es da vorne rauskommt, ist schon kreativ, aber irgendwo ist dann schon auch als Verein, das damals auch beim FC mal gesagt, Europa auffressen. Ich weiß nicht, müssen so martialische Sachen dann unbedingt sein. Man kann auch sagen, dass man von dem Gegner nichts hält und sich selber und diese Kreativität vielleicht ein bisschen anders eingesetzt, hätte es mir besser gefallen.
Ich sehe das genauso. Also für mich ist es auch eins drüber. Man muss natürlich trotzdem die Dresdner Fans immer wieder loben für ihr Engagement und ihr Feuer und ihre Leidenschaft, aber ja, vielleicht muss man da ein bisschen mehr Feingefühl dann auch an den Tag legen. Janik, hast du noch was?
Ja, ich habe Naderi? Nein, ich habe noch zwei. Also wir müssen erstmal erwähnen, Sandhausen noch neuer Tabellenführer. Müssen wir das irgendwie aufmachen, das
haben
Thema?
Haben wir doch damit jetzt. Ja? Herzlichen Glückwunsch. 13 Punkte. Haben wir, glaube ich, aber auch gesagt in unserer XXL-Saisonvorschau, dass Sandhausen ein fettes Stück mitredet.
Okay, wir beobachten das. Englische Woche. Dann warten wir ab. Okay, dann Markus Schwabel. 300. Spiel in der dritten Liga. Das müssen wir einmal erwähnen. Das ist ja
haben wir da einen Jingle? Haben wir so einen Tusch?
Nee.
Ja. Aber er hat doch sogar, er hat doch alles bekommen. Er hat sogar ein Interview geführt beim Aufwärmen.
Das fand ich auch sensationell. Das gibt es wirklich nur noch in der dritten Liga, dass du während des Warm-ups zum Fernsehen kommst, da kurz zwei, drei O-Töne gibst und dann wieder
dich. Wobei die Bundesliga öffnet sich auch wieder ein bisschen. Also zumindest Busankunft vor der Kabine, das gab es ja auch jahrelang nicht mehr. Vielleicht haben wir das bald auch mal wieder in der Bundesliga.
Ja, also Gratulation, ist natürlich eine Legende der dritten Liga. Wer ist da eigentlich Rekordspieler in der dritten Liga?
Janik? Gut, dass du fragst. Ja. Robert Müller aktuell, 348.
Ja, die kriegt er doch noch, oder?
Das ist die Frage, ob er nächstes Jahr noch weiterspielt. Dieses Jahr wird er es nicht mehr schaffen, er ist ja auch verletzt. Deswegen ist die Frage, ob er überhaupt auf 330 Spiele kommt oder so. Aber ein Jahr müsste noch dranhängen. Wäre natürlich schon ein geiler Titel.
Ist nicht Tim Danneberg auch da nah dran?
Tim Danneberg, genau, ist auf 2 und Thomas Geier ist auf 3.
Weil Tim Danneberg ja jetzt erstmal
Co-Trainer.
Genau.
Der Schwabel, der wird so lange spielen, bis er Rekordspieler ist. Das wisst ihr doch selber.
Den Rekord musst du dir holen. Ich glaube, der ist dann auch für die Ewigkeit. Weil wer spielt denn jetzt noch über 300 Spiele in der dritten Liga? Entweder gehst du doch dann weiter, höher oder...
Oder irgendwann lässt die Karriere in der Regionalliga ausklingen. Genau. Oder wie Janicke in der Oberliga. Ne?
Genau. Hm?
Gut. Guter Zettel. Den müssen wir einfach mal
versteigen. Eine Sache habe ich noch. Ja. Der Daniel Hauck hat mir geschrieben, unser VfB-Experte. Der hatte mich auf was hingewiesen. Und zwar, es gibt nur zwei Spieler, die sowohl in Meppen als auch im Bernabeu getroffen haben.
Bundaf?
Ja, und?
Maradona wahrscheinlich, ja. Ist das hat das erste Spiel in Meppen gemacht, ja, stimmt.
Ist das geil oder ist das geil?
Das war gestern bei Zeigler, aber.
Ja?
Ja.
Okay, gut, okay. Dann.
Aber trotzdem gut.
Ja.
Daniel Haug ist unser ist LDS. Ne?
Genau.
Ja, genau. Musst du ja erklären. Auf einmal sagst du, ist ja nicht Norbert Haug, den jeder kennt. Ne?
Die Geschichte dahinter ist, dass als Maradona damals nach Barcelona wechselte, das erste Freundschaftsspiel haben sie in Meppen gemacht.
Weil sie ein Trainingslager in Holland hatten, sind einmal kurz über die Grenze gefahren.
Genau.
Außerdem hängt das Trikot von Bah Muaka Simakala im Borussia-Park.
Echt?
Neben dem von Marc-André ter Stegen. Ah. Ja, das sind so Geschichten, die erzählt man als Kommentator. Ich glaube, wie oft habe ich das in Meppen erzählt? Übrigens hier Maradona, erstes Spiel.
Leck mich aber fett.
Gut. Gut.
Gut, dann bleibt jetzt noch die Frage der Woche übrig.
Ah, spannend.
Oder?
Ja, klar.
Ja.
Ey, wir sind unter einer Stunde. Wahnsinn.
Ich bin ja auch noch da.
Ihr wisst, die Frage der Woche, die könnt ihr uns schicken da draußen. Wenn ihr eine Idee habt, was wir nicht wissen könnten, dann schickt uns eine Sprachnachricht auf unser 4:3-Handy. Die Nummer steht in den Shownotes. Und dann seid ihr hier auf einmal sowas wie ein Quizmaster. Bereit für die Frage der Woche, Yannick, oder schneidest du jetzt in aller Ruhe nochmal die Leone auf?
Schneid mir noch eine Wurst auf.
Eine Scheibe ab, du schneidest dir eine Scheibe ab.
Ja, jetzt löst sich so ein bisschen der Druck, die Folge ist vorbei und jetzt können wir noch die Frage der Woche beantworten und dann
geht's
ab ins Wochenende.
Ich weiß nicht, von wem die Frage der Woche kommt, ich weiß nur, sie kommt von einem Hörer und das ist sie, die Frage der Woche.
Ja, liebes 4:3-Team, ich bin Hansen, 27 aus Essen und zwar zieht sich meine Frage der Woche auf Rot-Weiß Essen und zwar würde ich gerne wissen, es geht um das Jahr 1954, 1955. Da haben wir ja bekannterweise die deutsche Meisterschaft gewonnen. Einerseits würde ich gerne wissen, wer war denn damals in dem Spiel der Gegner von uns? Das Endergebnis war ein 4:3. Vielleicht hilft das euch ja etwas. Und die zweite Teil der Frage ist, wer war denn damals der Spieler, der mit einer Verletzung einen Dreierpack hingekriegt hat und sich so auch eine Verewigung im Stadion am Ende verdient hat.
Oh, das weiß ich. Also den ersten Teil.
Ja, den zweiten weißt du jetzt mit dem Knie, oder?
Nein, den Gegner kenne ich.
Ja.
Kaiserslautern.
Genau.
Ja.
Und das war Penny Islacker und das Knie hängt im Kabinengang, weil er mit einer Verletzung diese Treffer gemacht hat und er konnte nach dem Jubeln, so ist die Geschichte, ich war beim Spiel nicht dabei, er konnte nicht mehr zurück in die eigene Hälfte und wurde von seinem Mitspieler in die eigene Hälfte getragen.
Ist das Originalknie? Also hat man das abgeschraubt und da hin? Nee.
Das haben die aber wirklich schön gemacht in Essen. Ja? Das ist wirklich, die Spieler müssen immer an diesem Knie vorbeigehen. Ja? Und das ist ein Symbol dafür, dass man sich aufopfern soll für den RWE und das ist die Spielweise.
Und das muss man ja sagen, gegen den FCK, der damals mit 5 Spielern ja beim Wunder von Bern vertreten war. Also das war schon die Hot-Volley, die da im Finale gegenüber gestanden ist.
Also, wir gucken mal, ob stimmt. Hier ist die Auflösung.
Die Antwort ist natürlich auf den ersten Teil, der erste FC Kaiserslautern. Und die zweite Antwort ist Franz Islacker, der damals mit einem Kreuzbandriss seinen Hattrick erzielt hat und so dann nach dem Neubau des Stadions eine Bronzebüste bekommen hat, wo man sein Knie darstellt, wo man den Verband sieht und auch Paddy ihm sein Knie heißt und jeder Spieler mindestens einmal am Spieltag diese Büste berührt, um das Spiel zu gewinnen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Frage und bis dahin, tschüss.
Ja, wir hatten Spaß mit der Frage, aber du konntest uns leider wieder nicht knacken. Also irgendwie wäre...
Ich liebe aber diese Historienfragen. Schön. Ja.
Deswegen haben die Essener auch nach dem Aufstieg in die dritte Liga gesungen. Knie mehr, vierte Liga, Knie mehr.
Also ihr müsst den Schwierigkeitsgrad offenbar noch ein bisschen nach oben drehen, wenn ihr eine Frage habt, wo ihr sicher seid, das wissen die nicht. Das weiß noch nicht mal Thomas Wagner, dieses wandelnde Fußballlexikon, dieser Drittliga-Almanach, der eigentlich alles aus der Hüfte schießen kann.
Wie heißt die schönste Kneipe in Essen?
Hafenstübel.
Sag mal, hör mal, bist du Pilot? Nee, warum? Ich habe noch nie einen mit dem Hemd gesehen. So.
Man müsste eine Show draus machen. Es gibt einen Showmaster und dann gibt es Kandidaten, die ihn schlagen müssen irgendwie. Weißt du, mit Quizfragen dann dazwischen irgendwie, keine Ahnung, Reifen wechseln oder sowas. Schade, dass es sowas nicht gibt. Du wärst da der Richtige. Warum ziehst du das Mikrofon aus?
Weil ich gleich gehe und meine Ohren für meine Frisur.
Ja, aber wir sind doch jetzt
noch meine Frisur ein bisschen
richten. Ja.
Ja.
Ja, wir sind ja im Prinzip auch fast durch. Nur nochmal der Hinweis, schickt uns doch gerne eine Frage auf unser 4:3-Handy, die Nummer in den Shownotes.
Und abonnieren, dann könnt ihr auch,
Abonnieren ist auch sehr wichtig. Abonnieren. Übrigens auch für alles andere, wenn ihr mal so Fragen an uns habt oder Anmerkungen oder Kritik oder ihr wollt eure Meinung loswerden zu eurem Lieblingsverein, auch das könnt ihr alles loswerden auf dem 4:3-Handy.
Und dann gibt es ja noch die englische Woche.
Ja.
Und ganz wichtig, wir feiern ja 10 Jahre Magenta Sport. Wusste ich gar nicht, das ist 10 Jahre schon. Also das ist schon geil und es gibt jetzt im Laufe der Woche, glaube ich, ohne Ende Abstimmungen bei Instagram. Was ist der schönste Kommentar? Schönstes Tor, schönste Vorlage. Also schaut da gerne mal drauf.
Ich glaub, schönste LDS wird, glaube ich, auch gewählt.
Genau. Ja. Da kann man sicherlich was gewinnen. Schönste und ansonsten
ist schon geschlossen, Daniel Flottmann.
Und ansonsten der Hinweis vielleicht, wegen diesen 10 Jahren Magenta Sport wird es am Sonntag dann das Spiel Ingolstadt gegen Hansa Rostock for free geben. Das heißt, alle Hansa-Fans
geil.
Müssen gar nicht hinfahren.
Sehr können schön.
Das zu Hause apropos anschauen. Hinfahren, ganz kurz, wo seid ihr in der englischen Woche, unter der Woche?
Ja, wir fahren ja zusammen nach Aachen.
Genau.
Gegen Mannheim.
Das ist am Mittwoch.
Genau.
Dienstag bin ich, glaube ich, noch in Osnabrück.
Ich bin auch in Osnabrück.
Ja, da fahren wir nach Osnabrück. Fahren okay. Wir
zusammen, ganz ja. Genau. Mittwoch bin ich in Saarbrügge.
Ja.
Und Donnerstag für einen befreundeten Sender Frankfurt gegen Pilsen.
Schön, dass sich Welge schon vor 10 Minuten das Mikro ausgezogen hat, aber trotzdem noch sitzen geblieben ist und wir es einfach nicht mehr hören.
Man kann auch mal sagen, er hat sich nicht nur das Mikrofon ausgezogen, sondern auch teilweise die Hose. Also,
ich glaube, dem gab es so viel Fleisch und zu wenig junges Gemüse, deswegen muss er jetzt mal hier wieder weg.
Was machst du, Bucky?
Ich bin für einen befreundeten Sender bei die ganze Woche bei der Sportschau, ja.
Ich bin am Freitag noch in Unterhaching zum Beispiel. Und Samstag Konferenz mit Fabi Klos. Das erste Mal in der Konferenz, Fabi Klos.
Und danach im Heising. Fabi Klos, Autogramme im Heising und Adelmann. Und Tobi Schäfer.
Ja, wir sind da. Ein Live-Podcast.
Ach genau, Samstag bin ich übrigens in Dortmund gegen, ich glaube, Dresden. Oder gegen Löwen. Sowas.
Ja. Das musst du selber wissen.
Ja, bis dahin gucke ich das nochmal nach.
Macht's gut.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und ganz zum Schluss. Veggie, was ist mit dir?
Ganz ehrlich, wie lang ist denn hier der Ausmarsch? Das ist ja Wahnsinn.
Wir haben doch noch, am Ende kommt noch immer die Musik. Wir haben doch jetzt auch immer irgendwie noch einen Auftritt einer Showband. Unserer Showband, ihr kennt das Lied, hier ist Thomas Wagner, Superstar. Bis nächste Woche.
Test, test, test. Leona, Leona, Leona. Schönen guten Tag aus dem Ludwigspark, dem Stadion, das ich ja echt am liebsten mag. Musik von Scharfer Senf und ich darf rappen. Ich gebe jetzt mal nach unten zu unserem größten Deppen. Dem ist was passiert, das müsst ihr wissen, aber bitte nicht vor Lachen in die Hose pissen. Ich spreche aus Erfahrung, meine ist schon nass. Thomas Wagner, erzähl doch mal, wie war denn das?
Ja, das war eine völlige Verblendung. Ich warte auf den Start der Sendung. Ich mache einen Urpilz auf. Kellkatastrophe. Ich hab's geschüttelt. Ja, okay, war echt doof. Denke noch, wieso passiert das mir? Ich mach's auf, es spritzt wie ein Weißbier. Von hier bis zu Tisch 13 kann's erkennen, denn ich kann ziemlich weit sehen. Kai Brünker sieht das nicht und rutscht drauf aus. Knie verdreht, Bänderriss, der fällt jetzt aus. Fallen grätscht er noch den Vasiliadis weg. Auch verletzt. Was ein Dreck. Yannick Barkic, ich geb einen aus.
Lass mal, Veggie, ich schmeiß dich raus.
Nein, wirklich.
Tja, Thomas, es ist vorbei. Zurück zum Podcast 3:3.